Sie haben heute zusammen mit vielen anderen Umweltverbänden ein Handlungsprogramm für effektiven Klimaschutz veröffentlicht. Weshalb?
Wir erleben einfach jetzt ja immer offensichtlicher die Folgen von ungebremstem Klimawandel. Dieser Sommer ist der zweite Dürresommer in Folge in einer Reihe von Hitzerekorden in den letzten 10 Jahren. Wir erleben gleichzeitig eine Regierung, die redet und nicht handelt. Am 20.09. tagt das Klimakabinett erneut und wir erwarten, dass die Regierung in Regierungshandeln kommt.
Sie haben es gerade angesprochen, im September will die Bundesregierung ja einen Maßnahmenkatalog beschließen. Im Gespräch da sind zurzeit unter anderem eine CO2-Steuer und eine Senkung der Emissionen im Luftverkehr und noch diverse andere Sachen. Wie beurteilen Sie die derzeitigen Pläne der Bundesregierung?
Für uns ist sehr wichtig, dass hier CO2-Bepreisung und Emissionshandel nicht durcheinandergebracht werden. Der Emissionshandel besteht in einigen Sektoren, in anderen noch nicht. Und die Einführung in neuen Sektoren würde uns 5 bis 10 Jahre Zeit kosten mit fragwürdigen Lenkungseffekten. Deswegen ist es vielmehr wichtig, jetzt CO2 zu bepreisen und dadurch eine Lenkungswirkung zu erzielen. Auf der anderen Seite kann das nur eins von vielen Instrumenten sein. So stellen wir es auch in unserem Maßnahmenprogramm vor. Denn was hilft es mir, wenn das Autofahren teurer wird und ich aber keine Busverbindung oder keine Regionalbahnverbindung vor der Türe habe und deswegen nicht zu meinem Arbeitsplatz komme? Deswegen ist ganz wichtig, dass alle Lenkungsinstrumente kombiniert werden mit Infrastrukturausbau für emissionsarmen Verkehr zum Beispiel und auch mit Ordnungsrecht, die einfach Emissionsminderungen verordnen.
Im Bereich der Verkehrspolitik fordern Sie ein 365-Euro-Jahresticket im öffentlichen Personennahverkehr. Was bewirkt das für einen besseren Klimaschutz?
Ganz wichtig ist, dass wir einfach insgesamt weniger Verkehr bekommen. Der Verkehr muss elektrifiziert werden, aber wenn wir uns vorstellen, dass jedes der Millionen von Autos, die im Moment auf deutschen Straßen fahren, in Zukunft elektrifiziert ist, dann ist es auch nicht die Lösung, die wir brauchen. Wir brauchen insgesamt also mehr gemeinschaftlich genutzter Verkehr, um den Verkehr insgesamt zu reduzieren. Und ich glaube sehr wohl, dass es ein großes Anreizprogramm wäre, wenn öffentlicher Nahverkehr deutlich erschwinglicher wäre, sodass diejenigen, an denen ich zum Beispiel morgens mit meinem Fahrrad vorbeifahre, die alleine in ihrem Auto sitzen und sich mit gefühlt 10 km/h durch den innerstädtischen Stau schieben, auch einen Anreiz haben, umzusteigen.
Sie wollen die Bahn fördern und den Autoverkehr und den Flugverkehr reduzieren. Wie soll das aussehen?
Wichtig ist eben tatsächlich, dass die Bahn konkurrenzfähig wird. Im Moment gibt es eine Steuervergünstigung für Kerosin gegenüber dem Antrieb der Bahn. Und deswegen muss hier die Mehrwertsteuer für die Bahntickets reduziert werden, während die Kerosinsteuer für Flugzeuge erhöht werden muss, sodass hier ein faires Level Playing Field entsteht. Im Moment ist es ja an vielen Stellen so, dass innerdeutsche Flüge einfach günstiger sind, obwohl sie nicht wesentlich schneller sind, wenn man alle Prozesse, die beim Fliegen mit dazugehören, einchecken, Sicherheitscheck und so weiter, mit hinzurechnet. Also Bahnfahren muss so günstig sein, dass es mit dem Flugverkehr konkurrieren kann. Und dann müssen dadurch die innerdeutschen Flüge einfach obsolet werden.
Auch der Energiesektor, den haben Sie sich genauer angeschaut. Wie er heute gestaltet ist, ist ein Klimakiller, aber heiß umstritten. Stichwort Kohle. Was fordern Sie im Bereich der Energie?
Es ist einfach so, dass wir ja mit unserem Klimazielerreichung einen absoluten Rückstand sind und kein einziger Sektor uns die Möglichkeit gibt, so viele Emissionen so schnell rauszuholen aus dem System. Also die Energieerzeugung durch die Verstromung von Kohle ist einfach eine große Emissionsquelle. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt hier sehr, sehr schnell aus der Kohle auszusteigen. Wir haben uns mit an den Tisch gesetzt, einen Kohlekompromiss zu verhandeln. Und wir sehen mit großer Beunruhigung, dass seit 7 Monaten dieser Kompromiss nicht umgesetzt wird. Es ist wichtig, jetzt schnell Kohlekraftwerke abzuschalten und zusätzliche Kohlekraft zu drosseln, sodass wir die 7 Monate, die wir jetzt verplempert haben, schnell aufholen.
Auch die Agrarpolitik haben Sie sich näher angeschaut. Sie fordern eine grundlegende Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, damit in Klima- und Naturschutz investiert werden kann, statt die Intensivierung anzuheizen. Was meinen Sie damit?
Ja, unser Leitbild ist immer öffentliches Geld für öffentliche Aufgaben. Also wenn ein Landwirt dazu beiträgt, dass zum Beispiel Blühstreifen wieder entstehen, die den Insekten, allen voran den Bienen, einen Lebensraum geben, wenn ein Landwirt durch geringeren Einsatz von Düngemitteln unser Grundwasser schützt, dann soll er auch davon profitieren. Im Moment fördert die EU-Agrarsubvention auch die großindustrielle Landwirtschaft stark, die wiederum dazu beiträgt, dass wir Wasserprobleme und Biodiversitätsprobleme haben. Das darf so nicht weitergehen.
Gerade in Deutschland ist ja zu viel Nitrat im Wasser. Sie wollen da auch gegensteuern. Wie denn?
Ja, es gibt einfach Vorgaben aus der EU, die Nitrateingabe über Düngemittel deutlich zu reduzieren. Deutschland ist da im Vollzug. Wir müssen unbedingt die EU-Verordnung, die entsprechende, jetzt schnell umsetzen und den Nitrateintrag deutlich reduzieren.
Sie wollen ja auch eine Verpflichtung vom Bund, den Ländern und den Kommunen, dass die nämlich klimafreundliche Produkte bei öffentlichen Aufträgen ja den Vorzug geben. Wie viel kann man damit erreichen?
Das ist schon enorm. 16% des Bruttoinlandsprodukts sind öffentliche Aufträge. Und der Staat und die Kommunen können da also tatsächlich richtig lenkend wirken. Wenn sie konsequent in ihrer Auftragsvergabe Nachhaltigkeit und Klimaschutz als eine Leistungsbedingung garantieren würden oder beziehungsweise ausschreiben würden, dann würde schon ein Großteil dessen, was in Deutschland gebaut wird und was angeschafft wird, damit betroffen sein und natürlich eine emissionsmindernde Wirkung haben.
In Ihrem Maßnahmenkatalog steht auch drin, dass Sie ein wirksames Klimaschutzgesetz fordern. Das klingt nach einem sehr großen und sehr umfassenden Gesetz. Wie stellen Sie sich das vor?
Wichtig ist, dass wir einerseits Ziele definieren und andererseits diese Ziele, wir sagen immer sektorscharf, aufschreiben. Das heißt, jeder Sektor muss sein eigenes Klimaziel erhalten und dafür auch verantwortlich sein. Ich will Ihnen das verdeutlichen, wenn im Verkehrssektor die Klimaziele nicht erreicht werden, dann kann es nicht sein, dass das Umweltministerium, so ist es im Moment, die möglichen Strafzahlungen an die EU zahlen muss und die aus diesem Budget genommen werden, sondern dann müssen die Strafzahlungen auch von dem verantwortlichen Ministerium dann beglichen werden. Gleichzeitig sagen wir, damit wir eine Übersicht haben und wissen, wer was leistet, braucht es eben auch Berichterstattung und eine unabhängige Überprüfung. Wir vergleichen das gerne mit einem Unternehmensgeschäftsbericht. Jeder Manager ist verpflichtet, am Ende des Jahres Bilanz zu ziehen. Das müssen die Ministerien nach unserer Meinung in Zukunft auch, was ihre Klimabilanz angeht.
Sie haben ja jetzt so einen Katalog aufgestellt zu Sofortmaßnahmen und sagen auch, die müssen und die können auch schnell umgesetzt werden. Wie haben Sie denn geprüft, dass das wirklich so schnell gehen kann?
Manche Maßnahmen sind einfach kostenfrei und schnell umsetzbar, wie zum Beispiel das Tempolimit auf Autobahnen, Fernstraßen und auch innerorts. Das würde uns mindestens 3 Millionen Tonnen CO2 sparen und könnte sofort, ohne dass Kosten entstehen, umgesetzt werden. Gleichzeitig gibt es Maßnahmen, wo wir natürlich auch nicht 100% sagen können, wie schnell die wirken, die aber auch kostenneutral eingeführt werden können. Da möchte ich das sogenannte Bonus-Malus-System nennen. Ein System, mit dem die Anschaffung von emissionsintensiven, schweren, leistungsstarken Autos verteuert werden soll und dann aufkommensneutral das, was der Käufer eines solchen Autos mehr bezahlt, in die Anschaffung von leichten, emissionsarmen Autos gesteckt werden soll und angereizt werden soll, dieser Kauf. Ob die Käufer dann alle sofort folgen, auch das können wir natürlich nicht 100% sagen, aber die Kaufanreize und Preispolitik an anderen Stellen geben da große Hoffnung, dass das funktioniert.
Was erwarten Sie sich jetzt vom Klimakabinett? Wie optimistisch sind Sie da?
Ich glaube, das Klimakabinett am 20.09. muss vor allen Dingen eines leisten. Sie müssen das, was wir gerade erleben, dass jedes Ministerium für sich einen Katalog aufschreibt, dass diese Maßnahmen nicht miteinander abgeglichen werden. Das muss jetzt passieren. Sie müssen Ihre Maßnahmenkataloge nebeneinander erhalten, gucken, was sich ergänzt und gucken, was sich widerspricht. Da befürchte ich, ist noch einiges drin. Und vor allen Dingen rechnen, welche Emissionsminderungen wir dadurch kriegen. Wir hören aus dem Finanzministerium, dass bislang alles, was vorliegt, nur 50% von dem Minderungen ergibt, die wir brauchen. Das kann natürlich nicht sein. Ich hoffe, dass alle, wenn sie diese Bilanzrechnung sehen, wirklich nochmal in sich gehen und dass wir dann im Herbst entsprechende Gesetzesvorschläge bekommen, die wirklich die Minderungen erreichen, die wir jetzt brauchen.